Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Die Content Matrix. Heute wieder eine Gastfolge. Bei mir in der Folge ist die liebe Dani aus dem Fränkischen, wie man vielleicht unschwer gleich am Dialekt hören wird. Dani ist gelernte Industriekauffrau, hat irgendwann die Lust oder das Hobby zum Bloggen entdeckt und hat dann festgestellt, da kann man ja Geld mit verdienen, wenn man es hinkriegt, dass die richtigen Leute auf die Webseite kommen, und ist mittlerweile betreut sie Unternehmen im Bereich SEO, Suchmaschinenoptimierung, für die unterschiedlichen Bereiche. Ja, und alles Weitere wird Dani dir gleich selber erzählen. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt gebe ich den Stein an dich weiter.
Ja, danke, lieber Felix. Ich freue mich gescheit, dass ich da sein darf und heute ein bisschen was über die Suchmaschinenoptimierung zu erzählen. Meine Leidenschaft. Und ja, wie gerade schon mitgeteilt, dass ich aus Mittelfranken komme, lege ich auch viel Wert drauf. Es ist auch nicht zu überhören. Und ja, das ist auch das, was den Leuten auch so im Kopf bleibt, wenn es erstmal so um das trockene Thema SEO geht und viel zu technisch. Aber wenn es dann unterhaltsam vermittelt wird, dann habe ich den Eindruck, geht's oftmals dann recht zackig.
Ja, auf jeden Fall. Du hast im Vorgespräch, oder wir haben ja die Tage nochmal gesprochen, du bist eigentlich auch aus einem komplett anderen Bereich, was ja, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass es bei uns eigentlich auf der Ebene ganz gut gematcht hat. Wir sind beide aus dem Metallberuf, du als Industriekauffrau, ich als Werkzeugmechaniker, und haben dann irgendwann entdeckt, Moment, da gibt's ja eine andere Seite, wie wir vielleicht den Unternehmen, besonders in der Branche, weiterhelfen können.
Oh ja.
Mehr Kunden zu gewinnen, mehr Mitarbeiter zu gewinnen, einfach darüber, dass sie halt ihre Webseiten so optimieren, dass sie erstmal von Google in der richtigen Kategorie einsortiert werden und dann im zweiten Fall natürlich auch von den richtigen Leuten aufgerufen werden.
So ist es.
Wer sind so deine Kunden, die du im Fokus hast? Gibt es da irgendwie so eine Branche?
Also tatsächlich ist es weniger die Branche, als dass es bei mir ursprünglich angefangen hat. Also ich habe im August 21 meine SEO-Agentur Mind & Rocket gegründet. Und laut Businessplan, den ich damals geschrieben habe, waren es wirklich KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, die ich in der SEO-Umsetzung unterstütze. Und tatsächlich hat sich das mittlerweile etwas gewandelt, dass ich sage, ja, da sind die Anfragen auf jeden Fall da. Ich aber selber für mich gemerkt habe, mein Team, das ich mittlerweile auch habe, wir möchten gerne weg von dem klassischen Zeit gegen Geldmodell tauschen als Agentur, sondern wirklich da etwas mehr in die Skalierung gehen. Und ich habe dann recht bald festgestellt, dass auch viele meiner Online-Kollegen, ich sag mal Freelancer-Kollegen oder halt eben andere Selbstständige damit strugglen. Also wirklich, die überhaupt da so einem Social-Media-Hustle verfallen, weil das halt im Moment die Plattform ist über die Kundengewinnung und was da manche mit Zahlen jonglieren und Einnahmen und keine Ahnung was. Aber es ist halt oft so, dass Social Media Marketing nicht unbedingt für jeden Selbstständigen was ist. Es ist halt wirklich ein sehr hoher Zeitaufwand, der da reinfließt. Und oft oder vor allem heute stimmt dann im organischen Bereich dann das Verhältnis nicht mehr. Also was man wirklich da an Zeit, Input reinsteckt und was dann wirklich die Kundengewinnung angeht unterm Strich. Und da sehe ich halt einfach ganz klar, dass viele Selbstständige das auch selber managen könnten über ihre eigene Website, die sie ja mit einem Online-Business im besten Fall auch schon haben. Egal ob jetzt WordPress, Wix, Jimdo oder wie sie alle heißen. Und die Kundengewinnung über Google, über die Suchmaschinenoptimierung ist nach wie vor nicht zu verachten. Und deswegen sind die Selbstständigen gerade so in meinem Fokus.
Hast du denn das Gefühl bei deinen Kunden, wenn die jetzt zu dir kommen, dass du viel missionieren musst? Weil du hast ja anfangs erwähnt, das Thema SEO ist ja eher trocken, sehr technisch basiert, also in der Regel sehr technisch basiert, dass die Kunden, ja, also ich versuch's mal andersrum zu erklären. Also man versucht ja immer, die relativ schnellen Erfolge zu erzielen, und gerade das Thema SEO, du kannst auch mal einen Lucky Punch dabei haben, wo du es direkt relativ weit oben in die Suchergebnisse reinpackst. Aber in der Regel ist es ja ein längerer Prozess. Dauert es lang, bis du die Kunden davon überzeugt hast, zu sagen, so, das dauert jetzt einfach mal 2-3 Monate, bis wir die ersten konkreten Ergebnisse sehen, oder teilweise länger? Oder sind die, ach hier, Dani, nee, hier mach einfach mal, läuft.
Ist verschieden tatsächlich. Also zum einen kommt es darauf an, auf welchen Stand mein Gegenüber ist. Manche kommen schon mit einem gewissen Vorwissen. Die wissen, es ist einfach ein dauerhafter Prozess. Es ist kein, wir machen einmal SEO für die Website und dann geht alles durch die Decke. Aber es ist schon immer wieder so eine Form von Erwartungsmanagement, das ich betreiben muss, weil einfach das Verständnis wenig dafür da ist. Da wird dann klar die schnellen Erfolge gesehen oder von wegen Mitbewerber XY hat es betrieben und in kürzester Zeit so und so. Da spielen halt oft verschiedenste Faktoren mit rein. Und die, was man natürlich im ersten Moment nicht weiß, was hat denn der Mitbewerber A schon an Content, an Inhalten, ja, an Zeit, an Budget investiert für diese Maßnahmen? Und da muss man dann eben mit Hilfe der Analyse erstmal drauf schauen, was ist der Status quo der aktuellen Website des Kunden und wo wollen sie hin, in welcher Zeit. Ja. Und dann geht es eben darum, wie viel Budget können sie dafür zur Verfügung stellen, um eben diese Maßnahmen umsetzen zu können, beziehungsweise ich dann eben für den Kunden. Also es ist schon immer wieder ganz am Anfang, wo ich dann auch gemerkt habe, als frisch gebackene Selbstständige, dass dann eher Verwirrung da ist mit, hey, wir haben jetzt quasi 3 Monate zusammengearbeitet, nennen uns doch schon mal die Ergebnisse. Das sind es halt weniger KPIs, die ich nennen kann, als die Aufgaben, die einfach erstmal umgesetzt und erledigt, ja, werden müssen, damit die Zahlen steigen können. Und dieses Erwartungsmanagement mache ich dann mittlerweile schon sehr zu Beginn, in den ersten Gesprächen, dass das dann auch deutlich wird. Vor allem ist mir da auch die Transparenz ganz wichtig, dass natürlich der Kunde dann auch weiß, okay, wir müssen jetzt hier erstmal Budget investieren für Tätigkeiten, die wir erstmal nicht sehen können, die passiv passieren. Klar kriegt er dann ein Aufgabenportfolio von mir, wo vorgelegt wird, das haben wir geregelt, das haben wir eventuell repariert, ja, weil eben nicht stimmig war, weil Google die Website sonst nicht lesen kann. Und wir sonst noch so geile Inhalte erstellen können, aber wenn das Grundgerüst nicht passt, ist auch blöd. Und deswegen kommt es tatsächlich immer ein bisschen drauf an, welchen, ja, Stand mein Gegenüber hat und ich eben dazu gelernt habe, Erwartungsmanagement von Anfang an zu betreiben.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also gerade dieses Erwartungsmanagement, wir reden ja wirklich alle von diesem Thema. Wann kommen die ersten Anfragen darüber rein? Und das ist ja was wir im Vorgespräch auch hatten. Du kannst durch die ersten Optimierungen, kannst du sie in erster Linie hinbekommen, dass die Impressionsraten deiner Webseite nach oben gehen, was aber ja nicht gleichermaßen bedeutet, dass die Klickraten auf deiner Website hochgehen. Und da hatten wir beim letzten Mal auch das Thema, da spielen ja ganz andere Faktoren auch Rolle, dass man mal den Metatitel oder die Meta-Description einfach mal ein bisschen anpasst und versucht dann auf die Zielgruppe zu schreiben, weil nur weil deine Webseite sichtbar ist, muss sie ja auch wie in den Headlines von Social Media Beiträgen, die dazu einladen, auf mehr Lesen zu klicken, muss ja auch diese Meta-Description dazu einladen, überhaupt den Klick auf die Seite auszuführen. Und so erst dann kann halt die Seite überzeugen. Und dann spielen andere Faktoren eine Rolle. Wie lange ist der Betrachter auf deiner Seite? Ist die Fallback-Rate, ist die irgendwie hoch? Also gehen die runter und dann auf die nächstgelegene Seite und halten sich da vielleicht länger auf, weiter auf? Und das sind ja alles so Faktoren, die bekommst du gerade, wenn du auf der grünen Wiese startest. Wenn jetzt beispielsweise ein Kunde, ich habe viele, die haben im Bereich SEO noch gar nichts gemacht. Ja, die Webseite, wenn du dir die Daten aus der Search-Konsole anguckst, die werden über ihren Markennamen gefunden. Das war's dann. Ja, und dann fängst du an, die ersten Optimierungen durchzuziehen und stellst auf einmal fest, jetzt ist die Impression für das Keyword, wofür wir jetzt optimiert haben, oder für die Seite schon höher als für den Markennamen. Und dann geht's natürlich daran, wonach suchen die Leute, wirklich wieder rauszufinden, was sind andere Suchbegriffe, die vielleicht im Content noch fehlen, um dann vielleicht bei anderen Begriffen den Sprung von 10 auf oder von Seite 2 auf Seite 1 zu schaffen. Und deswegen ist es halt einfach kein, wir setzen jetzt mal was auf, geben dann Budget XY wie bei Werbung drauf und erhalten relativ zügig unsere Ergebnisse, unabhängig davon, wie gut oder schlecht sie jetzt sind. So ist es. Es ist halt einfach, man braucht einen langen Atem, sagen wir es mal so.
Ja, richtig. Also es ist schon so, vor allem es sind ja auch allein Faktoren mit, wie lange gibt es die Domain der Website denn schon? Also das ist auch ein Faktor, der gewisse Autorität oder auch eben diese klassische Vertrauenswürdigkeit eben darstellt, wenn es eine Domain schon relativ lange gibt und jetzt nicht frisch geschlüpft wie ein Küken irgendwie auf der Matte steht, die mit der Google noch gar nichts anfangen kann. Also da hat es einfach mit der klassischen Vertrauenswürdigkeit zu tun. Und auch was du vorhin meintest, eben mit, klar, erstmal steigen die Impressionen, dann zu schauen, okay, wir haben viele Impressionen, auch auf Non-Brand-Keywords in dem Moment, was dann schon gut ist, wie können wir da Hand anlegen, um eben die Nutzer von der Google-Suche direkt auf unsere Website gelangen zu lassen. Und jetzt hatte ich gerade noch einen Einfall, eine Idee, einen Gedanken bei den Dingen, die du gesagt hattest. Vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein.
Ja, was du gerade gesagt hast mit dem, wie kriegen wir die Leute auf die Seite? Das ist für mich der Punkt, wo wirklich alle Marketingbereiche wieder ineinander spielen, weil da kommt es dann wirklich auf die Texte, auf die Copy an. Gerade in der Meta-Description, ich weiß nicht, ob du andere Erkenntnisse hast, aber die Description selber legt gar nicht mehr so massiven Wert auf die Verwendung des Hauptkeywords. Also das ist ja mehr die H1 und der Titel der Seite oder der Slug der Seite, also für die Leute, die mit Slug nichts anfangen können. Alles das, was hinter eurer Domain steht, hinter dem Backslash, keine Ahnung.
Die URL, der Permalink.
Ja, genau, der Permalink der jeweiligen Seite. Und das ist was, du kannst ja auch viel Geld in Meta-Ads oder in Google-Ads oder so rein investieren, wenn die Ansprache und der Text einfach nicht gut ist. Dann siehst du das nachher an schlechten Ergebnissen, an hohen Ad-Kosten. Oder ich hatte jetzt beispielsweise einen Fall bei einer Meta-Anzeige. Da waren die Ad-Kosten super gering, die Ergebnisse super gering. Und da fragt man sich natürlich, ja, freut man sich, ja gut, ich habe zumindest nicht viel Geld ausgegeben, weil das Kampagnenbudget pro Tag war halt deutlich höher. Aber auch das sind ja Indikatoren dafür, dass vielleicht aktuell eine hohe Konkurrenz da ist und einfach der im Bereich von Meta die CPM-Rate einfach höher gegangen ist oder im Bereich Google Ads die Klickrate oder der CPC, der Cost per Klick, einfach durch irgendwie einen großen Wettbewerb jetzt angestiegen ist und man gar nicht mehr an diesem Bieterverfahren teilnimmt. Und all das sind ja so Faktoren, wo sich viele Leute fragen, ja, warum ist denn SEO oder SEO, warum ist er denn so verdammt teuer? Vorzugsweise die, die vorher sagen, ja, ne, Marketingbudget hatten wir bisher noch keins eingeplant. Die fallen ja teilweise rückwärts um, wenn man dann mal so das erste Angebot macht. Ja, und das halt, also wie ist da eigentlich deine Herangehensweise? Machst du eine Potenzialanalyse zu Beginn, dass du wirklich für ein abgeschlossenes Paket sagst, okay, das ist der aktuelle Stand und das sind die Bereiche, wo wir anpacken können und dann darauf aufbauen, quasi deine Betreuung anbietest oder wie läuft das bei dir ab?
Okay, bevor ich das erläutere, ist mir nämlich noch mal eine Frage von vorher eingefallen, beziehungsweise meine Antwort, wo es darum ging mit, von wegen, wie sucht denn überhaupt die Zielgruppe? Also wirklich die Begrifflichkeiten. Bitte?
Die Suchintention quasi.
Genau, unter anderem. Ja. Also wirklich, dass es einmal drauf ankommt, welche Seiten habe ich und mit welche Begriffe verwende ich da drauf. Und da ist tatsächlich das häufigste Problem, was ich dann auch immer wieder sehe, dass die Unternehmen von sich sprechen, von den Begriffen, die sie für die Dinge verwenden, aber sie versäumen, in der Sprache der Zielgruppe zu sprechen. Also das sind manchmal so feine Unterschiede, wie zum Beispiel die Spülmaschine und der Geschirrspüler. Ja. Und das kann manchmal den großen Unterschied machen, wenn sich herausstellt, je nachdem, wo mein Unternehmen ist, die Lokalität, Zielgruppe benennt eben eher den Geschirrspüler und die, ich weiß jetzt nicht, wie die Aufteilung ist, aber im Norden beispielsweise nennen sie es dann die Spülmaschine. Und je nachdem, wie da so meine Ausrichtung ist und ich gefunden werden will, macht es Sinn, da auf jeden Fall vor allem zu Beginn mal hinzuschauen, wie sucht meine Zielgruppe. Und es sind oftmals dann auch, jetzt ist es ein recht klares Beispiel, weil es eben zwei verschiedene Begriffe für das gleiche Gerät gibt in dem Sinne. Aber es gibt ja auch für verschiedene Dienstleistungen, für... Ja, einfach wirklich mal zu analysieren, zu schauen, wie benennt die Zielgruppe das, was sie braucht. Also wie sind da wirklich die Begrifflichkeiten? Und da jetzt die Brücke zu, wie ist da meine Vorangehensweise? Ist es tatsächlich so, dass ich sage, gerne, dass ich mich dem Thema annehme im Sinne von, die Mindestlaufzeit ist bei mir ein halbes Jahr auf jeden Fall. Weil eben, wie gerade schon rausgehört, SEO dauert. allein von der Analyse her, Status quo, dann geht es an die Inhaltserstellung. Und da ist es schon so, dass ich sage, im Monat 1 vor allem ist der Analysemonat. Man schaut sich die Website oder mein Team und ich schauen uns die Website technisch an. Wie sind die Ladezeiten? Wie sind die Bilder eingepflegt? Wie ist die Website strukturiert? Gibt es vielleicht Seiten, die überflüssig sind, die man rausnehmen kann, die nicht relevant sind für die Suche oder für die Zielgruppe? Man macht die Keyword-Recherche wirklich anhand der Zielgruppe, die man zusammen mit dem Kunden dann erörtert hat, falls noch nicht vorhanden. Und dann geht es tatsächlich frühestens im Monat 3 an die Neu-Content-Erstellung, weil man dann eben alles hat, die Grundlage für das, was in die Strategie geht. Man ermittelt dann oder wir ermitteln dann eine Keyword-Strategie, erstellen dann die Inhalte für den Kunden, die auf seiner Website dann platziert werden. Und das ist dann der strategische Aufbau im Sinne von, okay, dann hat man die Keywords, die Inhalte auf der Seite, die werden nach und nach bei Google indexiert, kriegen bestimmte Platzierungen, was ja dann auch, ich sag mal, immer in so einer Art Testverfahren passiert. Google switcht dann wirklich mit täglichen inoffiziellen Updates rum, wie die Rankings eben zustande kommen. Und dann kommen eben die anderen Faktoren mit rein, wie sind die User Signals, also wirklich, wie konvertieren die Nutzer von der Google-Suche auf der Website, sind die da lange unterwegs, tragen die sich irgendwo ein, Newsletter oder kaufen die direkt was und ähnliches. Also das sind dann wirklich dann Plan B, also wirklich Richtung Conversion Rate Optimierung auch, was dann in den nächsten Monaten erfolgt.
Ja, ich glaube, alles andere macht auch da wirklich keinen Sinn. Also ich sehe das im Moment ein bisschen bei mir, weil gerade relativ viele da reinkommen, die sind teilweise eher klein. Ich mache es da so, ich mache eine Potenzialanalyse für die Seite oder für die Branche und sage dann, wir optimieren jetzt eine einzige Seite auf ein einziges Keyword für einen einmalig fixen Betrag. Das ist jetzt vielleicht aus SEO-Sicht, macht das überhaupt keinen Sinn, weil man sagt, ja, natürlich muss man halt daran auch anpacken und anfassen.
Du weißt doch, da kann nur die Antwort kommen, das kommt darauf an.
Ja, aber ich habe jetzt da in dem Falle auch gelernt oder auch wirklich gemerkt, wir optimieren eine Seite und der Kunde oder ich nutze das für den Kunden, um Vertrauen aufzubauen, weil er dann einfach sieht, also der Kunde, die Kundin, wie auch immer, weil die dann einfach sehen, ja, Moment, es passiert ja wirklich was mit der Seite. Und dann darauf aufbauend, dass man dann wirklich im Vorfeld schon sagt, wenn das jetzt funktioniert und du mit den Ergebnissen zufrieden bist, dann können wir diese Strategie fahren und sukzessive deine komplette Seite nach der Basis umbauen. Und ich habe quasi ein kleines Puzzleteil schon mal rausgezogen, habe das optimiert, um einfach Ergebnisse zu zeigen und merke halt so, dass diese Brücke viel, viel kürzer wird, weil man halt schon mal, ja, den Proof of Concept bewiesen hat.
Ja, das finde ich spannend, dass du das sagst. Da kommt es, glaube ich, auch drauf an, inwiefern du dich als Dienstleister auch positioniert
Genau.
hast im Sinne von. Also das ist zum Beispiel was, wo ich sage, am Anfang macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sagt, okay, man will sich selber erstmal reinfühlen, weil es kann ja auch durchaus sein, dass der Kunde nicht zu dir passt als Dienstleister.
Genau.
Und dann hat man natürlich im ersten Moment dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache gerne diese Potenzialanalyse für dich, habe aber eher festgestellt, jetzt, ich bin vielleicht nicht der richtige Dienstleister für dich, aber ich kann dir XY empfehlen, dass man auch deshalb diesen Weg geht. Hat also Vor- und Nachteile für beide Seiten, wie so eine Art, ich sag mal, Probezeit.
Ja, genau.
Ja, und dann geht es wirklich darum, mit der Erfahrung, also jetzt bin ich 3 Jahre selbstständig, bin jetzt im 4. Jahr und mit der Erfahrung merkst du auch immer schneller, ob dann der Kunde, ob das, was er braucht, was er dir schon genannt hat und auch die Vorgehensweise, stelle ich dann immer im Kennenlerngespräch raus. Ob dieser Kunde wirklich einmal meinen Werten entspricht, ob ich auch mit ihm so arbeiten kann, dass ich das Beste für ihn rausholen kann, oder ob er ganz andere Vorstellungen hat von der Zusammenarbeit, von der Vorgehensweise, um eben auch da wieder zu sagen oder festzustellen, hey, ich weiß, ich brauche hier einen gewissen Vertrauensvorschuss von dir. Kann er natürlich mit Referenzen und vergangenen Projekten schon zeigen, also ich bin jetzt hier kein schwarzes Schaf und will einfach Geld von dir und mache aber nichts. Ganz klar. Aber damit fahre ich tatsächlich ganz gut. Also dass dieses, vielleicht liegt es auf meinem fränkischen Dialekt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall die Kunden vertrauen mir dann auf jeden Fall schon, sagen dann alles klar, Mindestlaufzeit 6 Monate, machen wir so. Auch weil ich da den großen Vorteil habe, dass sie zuvor schlechte Erfahrungen mit anderen SEO-Agenturen hatten. Ja. Also das ist tatsächlich auch so ein Punkt, der dann immer wieder mit reinspielt, wo ich dann auch merke, also die Kundin, der Kunde wirkt irgendwie unsicher, spricht es dann direkt an in den ersten Gesprächen, ob sie schon schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Weil mir das natürlich nichts bringt, wenn dann ich von der eigentlichen Arbeit abgehalten werde, wenn ständig Zwischenfragen kommen. Also davon rede ich jetzt nicht nur eine E-Mail in der Woche, sondern wirklich 3 E-Mails pro Tag und bitte um Rückmeldung und schnell. Hatte ich alles schon, wo ich dann für mich selber entscheiden kann, okay, da ist irgendwas im Argen, da ist viel Unsicherheit auf der Kundenseite. Da höre ich mal nach, wie ich dem Kunden die Sicherheit geben könnte, in welcher Form, um das wieder ins Lot zu bringen und halt eben reinzuspüren, ob es passt.
Ja, im Endeffekt bringt das ja auch beide Seiten nicht weiter. Also wenn du jetzt wirklich in einer Dienstleister-Kundenbeziehung bist, wo du einfach aufgrund dessen, dass viele Rückfragen kommen, dass viele Entscheider vielleicht mit in den Kreis einbezogen werden, du einfach überhaupt keine Ergebnisse erzielen kannst. Und dann fließt das natürlich nach den 6 Monaten auf dich zurück. Da wird ja keiner aus dem Kundenkreis dann sagen, ja, Moment, okay, wir haben den Fehler begangen, wir haben zu oft gesagt, ja, wir müssen nochmal überlegen, müssen dies noch machen, jenes noch machen. Im Gegenteil, es führt halt im Endeffekt immer auf dich zurück, weil du dann als Dienstleister quasi deine Qualität nicht eingehalten hast, die du vorher versprochen hast. Und gerade aus dem Punkt muss ich sagen, ist für mich so eine Herangehensweise mit einem erstmaligen Test super, um wirklich da rauszufinden, wie du das eben gesagt hast, passt der Kunde überhaupt oder passen wir überhaupt zusammen in der Konstellation? Und da hatte ich jetzt letzte Woche noch, da habe ich eine Potenzialanalyse gemacht und das war in dem kompletten Prozess schon echt schwierig, weil immer wieder da haben Daten gefehlt, dann sind Personen zu einem Meeting nicht erschienen und da habe ich schon gemerkt, irgendwie das Ganze, das scheint nicht so richtig so zu laufen, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ja, und jetzt im Endeffekt nach der Potenzialanalyse hat dann der Kunde gesagt, nee, irgendwie doch nicht, ist mir alles zu teuer und hat dann quasi den Auftrag abgesagt, wo ich mir jetzt, da würdest du jetzt normal denken, okay, du bist jetzt frisch selbstständig, da Geld stinkt ja voraus, stinkt ja eher nicht, aber du denkst ja dann, jeder Tier hätte mich hier niemals weitergebracht, weder unternehmerisch noch menschlich. Und dann ist es manchmal gut, man sagt, okay, man hat jetzt hier den Test gefahren und es hat einfach nicht gepasst und kann sich aber dann wiederum auf die Kunden fokussieren, wo halt auch der nötige Antrieb dahinter ist, einfach weiterzumachen.
Ja, so ist es. Sehr schöne Geschichte. Danke fürs Teilen.
Ja, also wie gesagt, das ist auch der Kontext von meinem Podcast, halt wirklich die Sachen zu teilen, die ich dann selber erlebe, sowohl die positive als auch die negative Thematik, weil gehört hat einfach irgendwie dazu, auch dieses Hinfallen. Das hat gerade eben so toll angesprochen mit der jungen Domain. Habe ich mich direkt angesprochen gefühlt. Meine Domain ist dieses Jahr erst ins Leben gerufen worden und ich kämpfe natürlich mit all diesen Hürden, wo jeder mit zu kämpfen hat, der quasi jetzt neu gegründet hat, sich eine neue Domain reserviert hat. Es ist einfach de facto nicht so, dass du mit einer Domain, die jung ist, noch keine Autorität besitzt. Da gibt es ja diesen Moss-Score, wenn da irgendwer mal nach googeln will oder so, da werden die Domains ja nach irgendwelchen Kategorien halt eingruppiert. Und ja, wenn du da halt den Score 10 hast und willst irgendwo ranken, wo dann Domains drin sind, die zwischen, keine Ahnung, 70 und 90 sind, du wirst vielleicht mal da drin auftauchen mit viel Glück, weil Google dich mal da hochpusht, um einfach zu testen, ja, da ist jetzt ein neuer, mal gucken, ob das was ist. Aber wenn du dann halt die Ergebnisse nicht lieferst, bist du direkt wieder unten und dann kommst du niemals mehr in diesen Bereich, ohne große Arbeit aufzuwenden. Und auch das wiederum lässt sich so gut auf ein anderes Thema übertragen. Ich habe mir Anfang vom Jahr ein neues Werbekonto bei Meta gemacht. Ist jetzt ein ganz anderer Bereich, aber passt ganz gut dazu, weil mein altes Werbekonto hat irgendwie gebuggt, da hat irgendwas mit der Zahlungsverbindung nicht geklappt und irgendwie sind teilweise...
Ich kenne niemanden, der nie Probleme mit Meta-Werbung oder Meta-Ads hatte.
Ja, gut, da bin ich ja beruhigt. Problem an der Sache ist jetzt allerdings, Neue Konten mittlerweile bei Meta bekommen ein maximales Tageslimit, was die ausgeben dürfen.
Okay.
So, mein Tageslimit lag jetzt bis vor kurzem auf 49 Euro. Da kannst du ja natürlich keinen riesen Reibach mit betreiben, gerade wenn du auch sagst, du willst auch für Kunden oder so noch irgendwas schalten. Jetzt habe ich dann durch einen Kontakt, der relativ tief in Meta drin sitzt, habe ich es hingekriegt, mein Tagesbudget zumindest schon mal auf 100 Euro hochzusetzen. Und auch da geht's jetzt darum. Meta testet mich jetzt, ob ich vertrauenswürdig bin, ob meine Rechnungen immer bezahlt werden. Da ist halt vollkommen egal, welche Zahlungsmittel dahinter gesetzt sind. Mhm. Aber da wird jetzt halt einfach getestet, können wir der Person vertrauen, schaltet die viel Werbung, schaltet die zweimal im Jahr Werbung. Und dann wirst du nach und nach in diesem Tagesbudget auch steigen. Und ich glaube, genau das ist halt auch bei Websites. Also du baust eine Seite auf und dann will Google natürlich erstmal wissen, ist das jetzt eine Eintagsfliege, wie ungefähr wahrscheinlich 98% aller Webseiten, die einmal puff ihren Content hinpacken und dann denken, jetzt bin ich sichtbar und nie wieder was an ihrer Seite machen. Und ja, da hilft dann auch der lange Atem.
Vor allem, glaube ich, hängt diese Vertrauenswürdigkeit auch damit zusammen. Es gab ja damals, ich sag schon damals, ich bin 34, als ich noch jung war.
Oh, was soll ich denn sagen?
Als ich noch jung war, gab es dieses Panda-Update, wo es halt vor allem so Black-Hat-SEOs an den Kragen ging. Also die dann halt wirklich so diese ganz klassischen Themen und Vorhaben mit Keyword-Stuffing, also einfach irgendwelche willkürlichen Webseiten erstellt haben, wo Hauptsache das Keyword noch und nöcher reingeballert, egal ob der Text dann noch gut lesbar war oder nicht. Oder auch tatsächlich, ich sag mal, Webseiten aus Fernost, Shops aus dem Boden geschossen wurden, die dann halt eben irgendwas verkauft haben. Da ging es ja dann auch drum mit, das sind viele Leute einfach auf ihrem Geld sitzen geblieben, also die dann eben diese Webseiten gefunden haben, weil eben noch die damaligen Faktoren für die Suchmaschine getroffen wurden, waren auf Seite 1, die Kunden haben draufgeklickt, eben potenziell meistens was gekauft und da kam aber dann nichts. Das heißt, klar, die Conversion war da in dem Moment, aber natürlich das Vertrauen des Kunden wurde total missbraucht und diese Webseiten wurden dann natürlich auch gemeldet und ähnliches. Aber auch für das Einkaufserlebnis generell, du kennst es selber, du verkaufst eher in einem neuen Shop, wenn der dann auch Verifizierungen hat, eben entweder Trusted Shops Mitglied ist oder in einem Verband für kleine Unternehmen, dass dann halt auch die noch überhaupt noch eine Chance haben, das Vertrauen aufbauen zu können zu Kunden. Ja. Und Ähnliches habe ich dann eben auch festgestellt bei den Meta-Anzeigen, also vor allem bei Facebook und Co., dass da viele Werbeanzeigen mit irgendeinem, in Fränkisch sagt man halt, mit irgendeinem Graffel, mit irgendeinem Glump an Zeug, das sie verkaufen wollten, Werbung geschaltet haben und die dann halt oft so viel Budget da reingesteckt haben, dass eben viel verkauft wurde, viel Traffic auf diese Seiten generiert wurden, aber von der Produktqualität unterm Strich war es halt einfach ein Geschmarre, ein Scheiß. Also so. Ja. Und ich glaube, dass da die Social-Media-Plattformen und eben auch Google, das ihnen ein großes Anliegen ist, dass halt einfach der Nutzer das bestmögliche Nutzererlebnis bekommt, Kauferlebnis. Und dafür werden vertrauenswürdige Webseiten und Shops benötigt. Also ich glaube, deshalb kommt auch eben das daher, dass die dann eher überprüfen, wer schaltet Werbung, wie oft, dass das einfach ein, ich sag mal, authentisches Bild ergibt.
Jetzt nochmal zwei Fragen. Kombinierst du schon mal gerade zu Beginn SEO mit SEA oder sagst du, ich mache rein organisch?
Also grundsätzlich schreibe ich mir auf die Fahnenstange, ich bin ein großer Freund von dem organischen SEO, also wirklich organische Suchmaschinenoptimierung. Mittlerweile ist es so, dass ich fuchse mich mit meinem Team auch in den Bereich SEA rein, also klassisch Google Ads, weil das oftmals in der, ich sag mal, Basisvariante nachgefragt wird. Wenn es jetzt aber darum geht, dass jemand nur kommen würde, er will den schnellen Traffic, den schnellen Reichweitenerfolg und nur in Ads investieren, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber die Kombination ist durchaus sinnvoll, vor allem langfristig, weil es wunderbare Synergieeffekte gibt. Wenn die Website, der Webshop eben organisch bereits optimiert ist, also eben im Sinne von Inhalte, Seitenaufbau, Nutzerführung, was wir schon alles hatten, Metadaten, Bilder, und wenn dann eben noch darauf auf die verschiedenen Seiten gezielt Werbung geschaltet wird, dann ist es auch so, dass wenn die Anzeige, also der Klick auf diese Seite, das verspricht, also was die Anzeige dann auch verspricht, ist es einfach eine schöne Kombination, weil es sich dann auf zum Beispiel die Klickpreise niederschlägt. Google sagt dann, alles klar, auf der Seite, auf die die Werbung geschaltet wird, ist auch wirklich dieses Thema vertreten, sind diese Begriffe vertreten, auf die geboten wird. Also ist es ein Match, das passt zusammen. Ja. Und ich kann es auch guten Gewissens oben ausspielen, eben mit einem besseren Klickpreis, weil das beides super zusammenpasst.
Ja, perfekt. Du hast eben ein Thema angesprochen, Spülmaschine und Geschirrspüler. Also bei uns ist es übrigens die Spülmaschine. Also okay, nur, falls wir das jetzt regional, also ich bin aus dem Westerwald, falls man das jetzt so regional ein bisschen einordnen will. Gibt's ganz seltene Fälle, wo du sagst, okay, wir müssen jetzt wirklich für jeden Begriff, also wenn wir jetzt bei den beiden bleiben, eine Seite aufbauen, weil da kommt ja ein wichtiges Thema hinzu, was ja Google auch nicht so gerne mag, nämlich Duplicated Content. Wie würdest du in so einem Fall vorgehen? Würdest du das versuchen, auf eine Seite zu integrieren und ein bisschen mischen, oder würdest du dann über Canonicals arbeiten und zwei Seiten aufbauen?
Das kommt darauf an.
ohne zu sagen, das kommt darauf an.
Also zum einen ist es ja so, dass hier wieder die Suchintention erstmal zum Tragen kommt. Mit haben wir eine Website oder einen Webshop. Ja. Und meist sind es natürlich für diese beiden Suchbegriffe, also wenn ich jetzt rein bei Spülmaschine und Geschirrspüler bleibe, sind es transaktionelle Suchanfragen. Das heißt, die Person, die das eingibt, will in den meisten Fällen mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich einen kaufen und sich nicht erst informieren. Bitte?
Ein Auto kaufen.
Zum Beispiel. Ja. Also da weiß man ganz klar von der Suchanfrage, okay, der will ein Auto kaufen. Ja. Und da müssen das auch Seiten sein, die das ermöglichen. Also zum Beispiel da werden keine Blogseiten oder irgendwas Informatives auftauchen, sondern wirklich Shopseiten, seien es Produktdetailseiten oder Kategorieseiten. Eben überall, wo der Nutzer mit einem Klick die Chance hätte, hier kann er eine Spülmaschine kaufen. Ja. Und merkst schon, bei mir ist es auch die Spülmaschine. Und auf jeden Fall ist es dann so, ich würde mir natürlich anschauen, was, wenn es jetzt ein Online-Shop ist, der deutschlandweit versendet oder sogar noch Österreich und Schweiz, würde ich mir anschauen, wie hoch ist das Suchvolumen für die einzelnen Begriffe. Ja. Und man sagt, im Idealfall nimmt man natürlich den Begriff, der auch das höhere Suchvolumen aufweist, weil man dadurch mehr Traffic generieren kann. Ja. Aber es kann dann auch durchaus sein, dass natürlich der Begriff mit dem höheren Suchvolumen auch den erhöhten Wettbewerb hat. Ja. Da kommt es dann eben drauf an, wie lange gibt's meine Website schon, wie viele und welche Inhalte habe ich auf meiner Website, da überhaupt eben von der Thematik her Chancen zu haben, dass Google sagt, alles klar, ich sehe, es geht auf der Seite primär auch um das Thema. Das heißt, wenn dann die Kategorie Spülmaschine optimiert ist, gebe ich dem auch eine Chance bei den heißen Mitbewerbern auf Seite 1.
Ja.
Und dann ist es schon so, dass ich mich fokussiere eben mit einem Keyword, wie du es vorhin auch schon beschrieben hast, ein Keyword auf eine Seite, in dem Fall die Kategorie-Seite, und arbeite aber durchaus auch mit Synonymen, also eben dann mit dem Geschirrspüler, dass man dann sagt, man hat natürlich, will einmal das Keyword-Stuffing vermeiden, indem man nur die Spülmaschine verwendet, aber andererseits ja auch weiß, dass Geschirrspüler eben ein passendes Synonym ist. Google wird auch immer schlauer, um die Sachen verknüpfen zu können. und weiß dann auch haargenau, dass wenn dann doch jemand mal nach Geschirrspüler sucht, alles klar, die Website, da finde ich den Begriff ebenso, aber ist eben vor allem auf Spülmaschine optimiert. Also das sind auch so Faktoren, die da mit reinspielen. Ich würde auf jeden Fall mit dem Synonym auch arbeiten und dann sieht man dann, wie erfolgsversprechend die Seite ist und sollte man dann feststellen, okay, war jetzt vielleicht doch die Konkurrenz zu groß, ist es auch durchaus denkbar, dass man eine Parallelkategorie erstellt, die sich dann hauptsächlich auf den Geschirrspüler fokussiert. Ist aber dann meistens eher selten der Fall.
Ja, aber da muss man dann wirklich aufpassen, so ein bisschen, dass halt nicht ein sehr ähnlicher Content auf den beiden Seiten dann vorhanden ist.
So ist es.
Ja, weil sonst, also das habe ich tatsächlich mal gehabt, aus dem Versehen, weil da auch eine Seite auf was optimiert werden sollte, also längere Geschichte, und dann haben wir halt, weil aus der Analyse erst gar nicht hervorging, dass das eine Keyword überhaupt irgendwo Dominanz hatte, haben wir halt auf das eine Keyword, was wir rausgepickt haben, optimiert. Und 3 Wochen später sind beide Seiten aus dem Ranking verschwunden.
Ja,
Ja gut, da kriegst
verstehe.
du erstmal Tränen in den Augen, weil dir denkst, so, wei, was ist denn jetzt passiert? Und
Ja.
da ist uns genau das halt aufgefallen, dass wir Duplicate Content im Bereich der Überschriften hatten und Google eigentlich nicht mehr so genau wusste, welche Seite packe ich jetzt nach oben, und dann macht Google halt in der Regel eins und wirft halt beide Seiten raus. Die
Genau.
suchen dann nett aus, welche Seite könnte am besten passen, dann sagen die, ja, entscheide dich selber, bis dahin kannst du mal auf den unteren Plätzen warten. Dann war das aber schnell wieder behoben. Also soweit ist ja dann kein Todesurteil in dem Falle. Wir haben dann halt die Seite wieder zurückgebaut, haben die andere auf ein anderes Keyword optimiert, und dann sind beide Seiten wieder gut im Ranking eingestiegen. Aber
Sehr gut.
auch sowas merkt man halt auch nur, wenn man dann halt auch ein Tracking dahinter hat. Und ich glaube,
Ja.
das ist tödlich, wenn man sagt, ah, hier, Website ist ja alles total easy, das mache ich mir alles komplett selber. Bau einfach mal was da rein. Ich hatte ja im Vorgespräch von dem einen Kollegen erzählt, der sich die Seite hat von einer Agentur aufbauen lassen. Und nach dem Go-Live war die Seite 1,5 Jahre auf No-Index.
Ah,
Ist dann
es
halt doof.
schmerzt.
Ja.
Und kostet bares Geld.
Also kostet ja wirklich. Also wenn man da, ich weiß nicht, ob man da dann irgendwie auch die Möglichkeit hat, gegen vorzugehen, weil das ist ja, das ist ja schon fast Vorsatz. Also das sind ja eigentlich die ersten Sachen, die ich überprüfen würde, wenn eine Seite live geht. Gibt es nach dem Go Live, nach dem Umzug, gibt es 404? Sind Seiten irgendwie verschwunden? Gibt es irgendwelche Probleme mit der Sitemap? Werden irgendwelche Seiten, außer jetzt Datenschutzimpressum, vielleicht nicht indexiert? Und versucht dann halt möglichst schnell darauf einzugreifen, damit eben genau das nicht passiert. Ja, also
Ja.
das, ich glaube, da vertun sich viele, die dann auch dieses Thema Website-Aufbau an die so über die leichte Schulter werfen und sich denken, ja, das machen wir gerade selber, und wundern sich dann, warum halt einfach die Webseite überhaupt kein. Im Endeffekt ist ja deine Website dein digitaler Vertriebspartner, wenn sie gut
Genau, so ist
aufgebaut
es.
ist.
24/7.
Genau. Genauso wie ein Podcast, ein Blog, wie bei dir zu Beginn, was ja auch irgendwie unter die Kategorie Website passt. Aber wir machen ja den Kram auch nicht aus dem Spaß. Also ich könnte ja in der Zeit auch irgendwas anderes machen, aber ich würde es ja nicht machen, wenn es mir nicht auf der anderen Seite, weil ich glaube, da unterscheiden sich die Content-Elemente. Der Blog ist halt schon eher so für die Leute, die sich tiefer informieren wollen, also wo, glaube ich, wirklich detailliertere Informationen nochmal hervorgehen. Und der Podcast ist in meinem Fall für einen Vertrauensaufbau. Also viele meiner Kunden, die zu mir kommen, sagen, ja, wir hören deinen Podcast schon irgendwie XY Folgen. Und haben uns aus dem Grunde für dich entschieden, weil wir wissen, okay, du kommst vielleicht aus dem Maschinenbau, du hast Werkzeugmechaniker mal gelernt, du hast in der Entwicklung gearbeitet, du kennst unsere Branche auch von der anderen Seite der Werkbank und kannst uns jetzt optimal weiterhelfen. Umgekehrt stoße ich dann vielleicht auch Leute bewusst ab, die ich gar nicht als Kunde haben will.
Ist
Und
gut.
so kannst du es ja auch mit deiner Website machen. Du kannst ja auch die Webseite so aufbauen, dass du genau die Menschen, irgendwer hatte mal den Begriff gesagt, die Wunschkundendichte zu erhöhen. Finde ich eigentlich ganz charmant,
Das stimmt.
den Begriff, weil darum geht es ja im Endeffekt. Du willst ja nicht jeden annehmen, sondern die, die halt irgendwie zu dir passen.
So ist es. Genau. Mir ist jetzt gerade, als du das auch so beschrieben hast, eingefallen. Suchmaschinenmarketing in dem Moment ist ja auch dann doch nur ein Teil des Marketings. Und man spricht auch gern von dem Marketing-Mix einfach, weil man ja vor allem mittlerweile im Online-Business immer mehr Touchpoints braucht, um dann wirklich einen Interessenten überhaupt zum Kunden zu machen. Weil eben immer mehr Menschen schon, ja, ich sag mal, auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Dann ist es immer mehr die Flut an, muss man wirklich so sagen, Reizüberflutung an Werbung, an Dienstleistern, an Möglichkeiten, die ich als Selbstständiger oder Unternehmer in dem Moment habe, um da wirklich mit der eigenen Message dauerhaft ja rauszustechen. Ja. Und das ist halt immer so ein Punkt, wo ich merke, die ersten Berührungspunkte sind oft, also sind über meine Website, eben über die Inhalte, über den Blog damals, der gefunden wird. Und wenn, bis die Leute dann kaufen, sie tragen sich dann eben in den Newsletter ein, in den Rocket Newsletter, folgen mir dann eventuell bei Instagram. Und wenn, vielleicht ist da die Kirsche on top, wenn sie mich dann mal in der Story sehen, weil eben das dann der finale Vertrauensaufbau ist, dass sie sagen, sie sehen die Person, da ist nicht nur Text und irgendwie ein Bild, sondern die sehen mich interagieren als echte Person, wie ich bin. Und das ist ja auch unterbewusst so, eben dieses Verbindungen aufbauen, ja, wo es darum geht, matcht es oder matcht es nicht. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Also auch jetzt in meinem kommenden SEO-Gruppen-Mentoring ist es auch so, dass ich die Leute, die können sich gerne die Infos vom Programm in Ruhe durchlesen, dann tragen sie sich auf die Warteliste ein. Und dann ist es so, dass ich die Plätze im November vergebe, einmal weil es natürlich begrenzte Plätze sind, aber demzufolge wird erstmal auch noch ein Kennenlerngespräch erfolgen, weil mir wichtig ist, dass die Leute genau wissen, was kriegen Sie in diesem Programm? Passt es zu Ihnen und erfüllt es Ihre Wünsche, die Sie so stark wollen, die Sie sich eben erfüllen möchten? Und sollte es nicht passen, wäre es einfach für mich auch ein schlechtes Gefühl im Sinne von, ja, also eigentlich passt dieses Programm überhaupt nicht zum Kunden, aber eben Geld stinkt nicht und so weiter. Aber das ist nicht meine Intention, mein Vorhaben. Ich will, dass die Menschen dann genau wissen, sie kaufen nicht die Katze im Sack. Das ist das Ergebnis, das sie dann erreichen werden und passt es eben zu ihnen. Ja. Und da ist der persönliche Kontakt im Voraus ganz, ganz wichtig. Habe ich auch zu Beginn, als ich das Mentoring entwickelt habe, bei den Gesprächen mit der Zielgruppe festgestellt, was da einfach für eine Sympathie, eine Verbindung, eine ja Gleichgesinntheit, ob es dieses Wort gibt, keine Ahnung, aber ob das vorhanden ist. Ja.
Gibt es denn im Bereich SEO oder das wäre so eine Frage, wir nutzen ja alle immer mehr Tools, die auch in gewisser Weise KI dahinter haben. Nutzt du KI-Tools für dein SEO? Und wenn ja, welche?
Yes.
Also wenn du ja sagst, würde ich gerne einen Tipp abgeben.
Denn, okay, du hast 3 Versuche.
Hat der Name was mit Wasser zu tun?
Nein.
Nein? Also was ja viele nutzen, ist dieses Surfer-SEO, um Texte zu erstellen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ah, okay, interessant. Nein, das nutze ich tatsächlich nicht.
Also das ist jetzt kein SEO-Keyword-Recherche-Tool, das ist eher so, um Content zu erstellen, Content zu schreiben. Mhm. Weil das nutzen viele SEOs.
Für Texte schreiben habe ich mal Neuroflash ausprobiert. Aber da ich dann tatsächlich recht schnell gemerkt habe, okay, auch Texte generell zu generieren, ist einfach der größte Zeitfresser im Alltag. Deshalb habe ich da mittlerweile eben mein Texte-Team, das für mich macht. Das heißt, ich mache wirklich die Organisation, die Recherche und die Briefings für die Texte.
Ja.
Aber die Erstellung macht dann wirklich mein Team.
Okay.
Und die arbeiten alle ohne KI-Tools bisher.
Okay. Sagen sie dir zumindest.
Also ich gehe fest davon aus.
Ja, nee, fand ich jetzt mal ganz spannend, weil ich nutze, klar, wer heutzutage sich der KI verwehrt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also das ist ja einfach, du kannst halt unheimlich viel Zeit sparen, aber das ist halt auch nicht die Nonplusultra-Lösung für KI-Texte. Bestes Beispiel, ich habe aktuellen Kunden aus der Rechtsbranche, also nicht, also Rechtsberatungsbranche, sagen wir es mal so, um das hinzuzufügen. Ja. Und da haben wir auch über Tools dann die Texte vordefiniert, vorgeneriert. Und da ist Augen aufgeboten bei der Auswahl der KI. Also ohne da jetzt großen Namen nennen zu können. Also gerade wenn es um wirklich so fachspezifische Sachen geht, dann ist ChatGPT vielleicht nicht unbedingt die erste Wahl. Da gibt es dann irgendwie Tools wie Perplexity AI, die vielleicht ein bisschen mehr für Recherche genutzt werden können. Aber auch da haben wir Texte erstellt, wo der dann drüber gelesen hat, weil das ist halt auch super wichtig. Passt der Content auch zu meinem Kunden? Der sagte, da sind Formulierungen drin, die passen einfach gar nicht. Die sind fachlich komplett inkorrekt. Und das halt auch da wieder die Warnung, ja, KI einsetzen, aber niemals zu 400% darauf verlassen, weil das geht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach in die Hose.
Ja, so ist es. Also vor allem von der reinen Texterstellung würde ich auch absehen, die 1:1 so zu übernehmen. Ja. Ich meine, klar, erstmal gilt's mit, wie ist dein Prompt aufgebaut? Das wird schon immer besser. Es gibt ja mittlerweile auch Prompt-Engineers und ich glaube, du hast auch in einem ähnlichen Bereich eine Qualifikation. Ja. Das heißt, wenn du Scheiße reinpumpst, kommt Scheiße raus. Und ich hoffe, das wird nicht weggepiepst.
Ich wollte gerade noch sagen, du sorgst dafür, dass mein Podcast nachher gefleckt wird.
Entschuldigung. Fränkische Direktheit.
Ja, alles gut. Ich kann eine explizite Sprache anhaken hierbei.
Genau, okay. Explicit.
Ja.
Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, AI-Tools, nie 1:1 den Text zu übernehmen. Ich sag mal zur Recherche oder dass man wirklich sagt, man hat gerade irgendwie einen Balken vorm Kopf, dass man überhaupt ins Thema irgendwie reinkommt, da mit der KI zu kommunizieren, ist nicht verkehrt. Es ist einfach eine super Inspiration. Aber dann wirklich Texterstellung nie 100% übernehmen, weil, wie du gesagt hast, es kann einfach noch Dinge drinstehen, die nicht wahr sind, also die faktisch einfach auch falsch sind und teilweise dann auch gefährlicher sein können, wie dann auch zuletzt ein, von Google, quasi die Ergebnisse von der neuen Google KI, in der direkten Suche, genau, dass dann zum Beispiel hier mit, wie wird der Käse auf der Pizza besonders gut, dass man irgendwie hier Kleber hinzufügen soll, war dann mit die Antwort. Also ganz, ganz kuriose Dinge. Und das ist jetzt nur ein Bruchteil von Dingen, die Menschen in die Suchmaschine und bei der KI eingeben, ja.
Ja, zu dem Thema arbeite ich gerade im Moment an einem kleinen Prompt-Cheat-Sheet. Ich aktuell so einen kleinen KI-Crash-Kurs planen, kostenfreien für meine Zielgruppe, wo ich sage, da gehen wir einfach mal Punkte durch. Ich habe schon aus meinem Newsletter einige Begriffe oder einige Themen gesammelt, wo ich dann wirklich sage, da machen wir in einer Stunde, anderthalb, gehen wir die Punkte durch und dann gibt's nachher so einen Cheat-Sheet, wo die Prompts drinstehen oder die häufig verwendeten Prompts von mir, die man dann auf seine Branche anpassen kann, um zumindest schon mal ein Stück weit bessere Ergebnisse zu erzielen. Bin am überlegen, ob ich das vielleicht noch mit so einer kleinen Videoerklärung on top mache, dass ich wirklich so ein Video aufnehme, wie ich den Prompt jetzt auch gezielt einsetze, um halt für den Kunden das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Weil ich finde, viele schrecken noch davor zurück, überhaupt in den Einsatz zu gehen von der KI, vor lauter Angst, einfach das Falsche einzugeben, falsche Ergebnisse zu bekommen.
Und das Internet zu löschen.
Ja, und das Internet zu löschen. Ja, den Fall hatte ich bisher noch nicht in den Rückfragen, aber ja, genau.
Ja. Genau, ja, es ist wirklich so. Viele ist dann KI gleich irgendwie eben negativ behaftet, muss man auch leider sagen, durch die Medien kommt es halt häufig vor. Klar wird KI in gewisser Weise oder im großen Teil die Zukunft verändern, die Art, wie wir arbeiten, die Art, was Arbeitsplätze angeht. Und da gilt's, dass niemand sagen kann zum aktuellen Stand, wie sich's entwickelt wird, aber man kann einfach drauf bauen, dass die KI lieber zu positiven Zwecken verwendet wird und genutzt wird, als für den anderen Part.
Definitiv. Also das wäre auch, ich bringe mal das Beispiel mit den Robotern in der Fertigungsstraße, wo früher mit Sicherheit viele gesagt haben, oh nein, wir werden jetzt ersetzt und auf einmal braucht man uns nicht mehr. Im Endeffekt hat es auch bei den Unternehmen einfach nur dazu geführt, dass sie skalieren konnten, dass sie vielleicht in kürzerer Zeit einfach die Produktionskapazitäten erhöhen konnten, die Qualität verbessern konnten. Aber es werden ja nach wie vor Leute gesucht, die Roboter programmieren können, die Anlagen konfektionieren können, die auch die Anlagen nachher bedienen können. Und genauso ist es ja auch in unserem Bereich. Also eine KI wird in gewisser Weise Arbeitsabläufe verbessern, verkürzen. Das ist ja auch der Fokus, wo ich mich dann in dem Bereich drauf beziehe. Aber im Endeffekt eine halbe Belegschaft quasi auslöschen und komplett ersetzen, halte ich zum aktuellen Stand noch eher fraglich.
Ja, kommt es halt auch wirklich einfach auf die Geschwindigkeit an. Also, dass es jetzt wirklich im nächsten halben Jahr dann irgendwie groß klappert, eben wie du es gerade beschrieben hast, denke ich auch nicht. Das ist schlichtweg unrealistisch, dass natürlich die Strukturen andere sein werden und es garantiert auch vorkommen wird. Das halte ich aber auch nicht für ausgeschlossen. Also, dass es bestimmte Branchen ersetzen wird oder ergänzen.
Definitiv. Hast du zum Abschluss noch irgendwie so eine Handlungsempfehlung, wenn irgendwer eine neue Seite hat und sich vielleicht SEO-technisch besser aufstellen will, worauf der die achten soll bei der Auswahl einer Agentur, wenn die sich aus irgendwelchen unglücklichen Gründen nicht für uns zwei entscheiden?
Ja, das ist mal eine schöne Frage. Also dann...
Sei doch einfach ehrlich.
Wenn man, also es ist so unvorstellbar, wenn die sich nicht für uns entscheiden würden, was soll ich da noch raten? Also dem ist nicht mehr geholfen.
Ja, wir haben das ja schon differenziert, dass du Team WordPress und ich Team Typo 3 bin.
Ah, da, auf das willst du hinaus. Ja, nee, also Typo 3 geht halt einfach mal gar nicht.
Ja, würde ich so zurückgeben für WordPress.
Nee, das ist da ganz witzig, weil jeder hat halt eben so seine Spezifikation. Wie du sagst, ich bin spezialisiert auf WordPress, Shopware und Shopify. Und mit Typo 3 Seiten habe ich immer mal wieder Anfragen und da greife ich einfach auf mein Team zurück, weil ich da weiß, da habe ich eine SEOlerin, die kennt sich mit Typo 3 aus. Ja. Und für mich ist es dann auch einfach... müsste mich da reinarbeiten. Das ist natürlich dann auch wieder mehr Zeit, die da ins Land geht. Das heißt, ich könnte nicht in der gleichen Zeit die gleichen Ergebnisse für den Kunden erreichen, als wenn ich jetzt eben eine WordPress-Seite habe. Da kommt es wirklich drauf an, mit wenn der Kunde, je nachdem welches CMS, also welche Seite er hat, da im besten Fall zu einer Agentur zu gehen, die sich natürlich darauf auch spezialisiert hat, weil das für alle Beteiligten die günstigste Variante ist, als wenn ich da jetzt eine ganz neue Seite oder erst einen Relaunch machen müsste, weil die Seite aus den 90ern ist oder vom Cousin der Tante irgendwie mal gestaltet wurde, wir kennen es alle. Ja, also da ist wirklich so ein Hauptpunkt, wo ich sage, wenn, dann sollte die Agentur passen, matchen und vielleicht auch einfach mal, wenn sich herausstellt, die Agentur ist dafür nicht speziell geeignet, da nach einem Kontakt zu fragen, eben mit, okay, wir zählen eben in dem Fall auf Typo 3, können die mir jemanden empfehlen, der sich eben darauf spezialisiert hat. Also da... Das wäre meine Vorgehensweise, weil ich eben nicht der Typ bin, dass man jetzt sagt, also bevor wir jetzt zusammenarbeiten, musst du auf jeden Fall den Relaunch machen. Das würde ich tatsächlich nur empfehlen, dass ein Relaunch auf ein aktuelles System überhaupt notwendig ist, um die Grundvoraussetzungen zu haben, da weitere SEO-Maßnahmen durchführen zu können. Also das ist eher so der Punkt, dass ich sage, aber nicht einfach... Ich arbeite lieber mit WordPress, mache erstmal den Relaunch und dann sehen wir weiter. Sondern das ist eigentlich so der Hauptgrund mit einmal Ersparnis für den Kunden langfristig oder eben, wenn er gar nicht den aktuellen Stand technisch hat, dann ist es vielleicht auch einfach auch rechtlich notwendig, weil ich sage nur weiterführend mit Cookie-Banner und all diese Sachen, die dann da dazukommen, dass die rechtlich korrekt sein müssen, vor allem eben in Deutschland und Europa.
Ja, definitiv. Ja, ansonsten wage ich mal einen Blick auf die Uhr. Wir haben gerade die 54-Minuten-Marke gecrackt. Ich würde sagen, wir machen einen Cut hier dran. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also wenn du nur irgendwelche Punkte hast, die wir hinzufügen können. Du hast das letzte Wort, bevor ich den Abschluss mache.
Geil, das letzte Wort habe ich gern. Frag mal meinen Mann.
Ja, ich bin auch seit einiger Zeit verheiratet und das letzte Wort obliegt meistens auch nicht mir.
Ja, aber tatsächlich ganz aktuell, es ist auch einfach mein, ich sag mal, mein Business-Baby, das ich jetzt aus dem Boden nicht gestampft, aber kreiert habe die letzten Wochen und Monate. Und zwar mein SEO-Gruppen-Mentoring gesucht und gefunden, ist jetzt die Tage die Warteliste online gegangen. Den Link packen
Ja,
wir in die Shownotes.
packen wir in die
Sehr schön.
Shownotes.
Und da werden im November die begrenzten Plätze vergeben, eben für alle selbstständigen Business-Starter oder angehenden Unternehmer, die sagen, weg vom Social-Media-Hustle hin zu einer planbaren, nachhaltigen Strategie, die die Kundengewinnung über deine Website möglich macht und damit du auch einfach mal auch offline sein kannst als Selbstständiger und dich nicht ständig dieser Satz mit von ja, selbst und ständig und diese Klassiker einholen, dass du auch mal offline sein kannst, deine Businessfreiheiten genießen und trotzdem die Kundenanfragen bei dir im Mailfach landen. Und das war mir ein ganz, ganz großes Anliegen, da dieses Mentoring zu veröffentlichen, zu machen, eng mit der Zielgruppe, mit meiner Zielgruppe zusammenarbeiten zu können, ihnen die Angst zu nehmen, einfach was es angeht mit dem mit diesen ganzen technischen und so weiter. Und da werden wir 12 Wochen miteinander eng zusammenarbeiten und da kriegt jeder Selbstständige das Know-how und Wissen an die Hand, wie er da zukünftig selbstwirksam diese Maßnahmen umsetzen kann und dann sieht, wow, das funktioniert ja wirklich.
Ja, perfekt. Die Links packe ich in die Shownotes rein. Vielen, vielen Dank. Bin ja auch in deinem Newsletter-Verteiler drin. Du hast es ja, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen schon mal da angeteasert.
Yes.
Ja, drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da genau die richtigen reinbekommst. Und
Vielen
an dich
Dank.
draußen, wenn dir die Folge gefallen hat und du es tatsächlich 56 Minuten und 30 Sekunden durchgehalten hast, uns zuzuhören, bei dem doch eher technisch trockenen Thema, dann wäre jetzt natürlich der richtige Zeitpunkt, das Abo-Knöpfchen zu drücken, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ansonsten die Kontaktdaten von Dani packe ich alle in die Shownotes rein. Setz dich gerne mit ihr auseinander, wenn du da Themen hast, gerade im Bereich Shopify, Webflow wollte ich schon sagen, Shopify, WordPress und Shopware, wenn du da irgendwie Support brauchst, um deine Seite in die Sichtbarkeit zu bringen. Ich glaube, da bist du bei Dani ganz gut aufgehoben. Und ansonsten wünsche dir einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Mach's gut.